Die Lehre von der Seele. Auch die Geburt des lebendigen Gottes im Seelen-Ich, auch diese Verwirklichung im Inneren, kommt es einzig an. Der zugleich mohammedanische und hinduistische Dichter Weise Kabir hat gesagt: Wenn deine Fesseln nicht während des Lebens gebrochen werden, was für eine Hoffnung auf Erlösung bietet der Tod? Zitiert nach der schweizerischen Ausgabe von Aldous Huxley, The Perennial Philosophy, Zürich 1949, Seite 76. Aber Tod ist im Grunde alles, alles an uns, ehe denn Gott in uns geboren ward, ehe denn er in unserer Seele jung geworden ist, wie man einst in deutscher Sprache das Geborenwerden sinnvoll nannte. Was also ist diese Seele, die noch kein sterbliches Auge wahrgenommen hat, deren Vorhandensein immer wieder sarkastisch geleugnet wird und von der doch die wirklich Weisen und Heiligen aller Zeiten als einem alles greifbar Sinnliche an Realität unsagbar überbietendem sprechen? Vergegenwärtigen wir uns im Fluge den Bau des Kosmos, wie das insbesondere des Meisters Buch vom Jenseits eindrücklich macht. Es gibt zwei Weltgruppen, beide zahllose Einzelwelten enthaltend, beide voller Gestalt und sinnlich auf ihre Art anzuschauen. Das geistige und das physische Reich. Zudem gibt es das Reich der verborgenen, ursacheschaffenden Kräfte des Urseins, das einzig Wirkliche, auf dessen Auswirkung alle Anschauungsformen und ihre Erscheinungswelten sowohl auf der geistigen wie auf der physischen Seite des Kosmos beruhen. Diese verborgenen, Ursache schaffenden Kräfte des Seins wirken im Erdenmenschen als seine Seelenkräfte. Diese vom Geiste emanierten Seelenkräfte sammeln sich um den aus dem ewigen Willen seienden individualisierten Willen des im Geiste lebenden oder aus dem Geist gefallenen Menschen wie eine leuchtende Wolke und bekommen so individuell gefärbte Impulse, die allesamt nach Erfüllung drängen. Dem Willen des Ichs obliegt es, sowohl diese Impulse bis ins Letzte zu aktivieren, als auch ihre Eigenrichtungen zu einer harmonischen Einheit zu verschmelzen. Die dem physischen Tod verfallenen Erdenmenschen müssen alle angezogenen Seelenkräfte, die sie nicht in diesem Sinne zu binden vermochten, preisgeben und immer wieder preisgeben, bis dass dieselben an andere Individualitäten angeschlossen, zur Erfüllung und harmonischem Einbau gelangt sind. Dieser Prozess bedingt das, was man im Osten das Karma nennt, ein seit geraumer Zeit auch im Westen deutlich gewordener Schicksalsbegriff. Mit anderen Worten: Solange noch Seelenkräfte, die ihre Impulse einer bestimmten Entelechie danken, nicht eingeformt sind, sei es durch die nämliche, sei es durch eine andere Entelechie, wirkt sich das karmisch in alle dabei beteiligten Menschenwillen aus. Dieser Umstand hat, wie Bo-Win-Ra erläutert, die in der Hauptsache irrige Wiederverkörperungsvorstellung der Asiaten gezeitigt. Jeder Mensch ist mehr oder minder mit unerledigt, ihm von anderen, vielleicht schon lange abgeschiedenen Menschengeistern überkommenen Seelenkräften behaftet, die unter Umständen seine Imagination mit Erinnerungsbildern beeindrucken, ohne dass diese seinem eigenen Leben angehören. Solcher Mensch ist dann geneigt, anzunehmen, dass er schon einmal oder öfters früher physisch inkorporiert gewesen ist. In der Regel irrt er sich, obwohl die Möglichkeit physischer Wiederverkörperung nicht ausgeschlossen ist, nämlich in drei Fällen, wie Bo-Win-Ra angibt. Erstens, wegen übertriebener Befangenheit in der physischen Hypnose, die sich auch nach dem Abscheiden etwa nicht lösen will. Zweitens, wegen sehr frühen Todes, bevor der ewige Wille Erfüllung seines Dranges zu physisch-sinnlicher Erfahrung fand. Drittens, wegen Selbstmordes bei vollem Bewusstsein. Alle drei Möglichkeiten beziehen sich nur auf einen ganz geringen Bruchteil der aus dem Reich der Ursachen in das Reich der Wirkungen gefallenen Menschheit. Deswegen wird die physische Verkörperung im Tierleib als ein Verkriechen vor den schreckenerregenden Mächten des ewigen Chaos, den Rückprallkräften des absoluten, starren und laberdichten Nichts, wie sich der Meister ausdrückt, nicht nur, sondern auch als eine Flucht vor den eigenen zuvor beherrschten urgewaltigen Seelenkräften, in der Regel eine einmalige sein, unendlich wichtig als entscheidender Tiefpunkt der ewigen Existenz und Gelegenheit zur Umkehr, zur Metanoia, Umsinnen, wie die Griechen sagten, zur Wendung und Rückwanderung in die alte Herrlichkeit, bereichert durch den Gegensatz der durchkosteten Ohnmacht und Tiefe. In dieser Seelenlehre ergibt sich im Unterschied zur kirchlichen Meinung des Abendlandes, welche die Seele im Zeitpunkt der irdischen Zeugung und Empfängnis durch göttliches Eingreifen geschaffen wissen will, ihre unbedingte Präexistenz, wobei zu bemerken ist, dass der sie zusammenfassende und meisternde Menschengeistwille eine Emanation des dem Allleben wesenhaften substanziellen Geistes darstellt. Die karmische Verwobenheit als eine Folge von Taten, ohne Rücksicht darauf, ob sie getan oder nur gedacht oder gefühlt oder angestrebt waren, von Taten nämlich der eigenwilligen und ungebändigten Seelenkräfte, wird erst aufgedröselt und ausgelöscht in dem Augenblick, da diese Seelenkräfte durch den geistigen Willen zu einer harmonischen Einheit verschmolzen sind, in welcher der lebendige Gott geboren werden kann. dieses wollen kann, nichts Künstliches und Krampfiges, nichts Gewaltsames sein, sondern ist, wie bereits gesagt wurde, ein Lassen, ein sich überlassen, eine übereinstimmende Hingabe an die Freiheit des alleinigen göttlichen Willens. Meister Eckhart meint wohl dasselbe, wenn er in seiner Predigt über Matthäus 5,3 sagt: Um wahrhaft arm zu sein, muss der Mensch seines geschaffenen Willens so ledig sein, als er es war, da er noch nicht war. Und ich sage euch bei der ewigen Wahrheit, solange ihr den Willen habt, den Willen Gottes zu erfüllen und irgend ein Begehren habt, auch nach der Ewigkeit, auch nach Gott, solange seid ihr nicht wirklich arm, denn nur das ist ein armer Mensch, der nichts will, nichts erkennt, nichts begehrt. Da ich noch stand in meiner ersten Ursache, da hatte ich keinen Gott, ich gehörte mir, nämlich Gott, Anmerkung des Verfassers, selber. Ich wollte nicht, ich begehrte nicht, denn ich war da ein bestimmungsloses Sein und ein Erkenner meiner selbst in göttlicher Wahrheit. Bhogwin Ra hat in seinem späten Buche Geistige Relationen über diesen von Eckhart gleichsam taumelnd vorgefühlten Zustand der großen Alleinsamkeit im ewigen Geiste, wie es zumal den Leuchtenden des Urlichts gemäß ist, mächtige Worte gesprochen und gesagt. Hier ist die Armut im Geiste, die so reich ist, dass sie das Himmelreich besitze. Um aber die Wirkungsweise der Seelenkräfte und Urseinselemente deutlicher zu erahnen, muss man sich den Spannungszustand zu vergegenwärtigen versuchen, der im Kosmos waltet, muss die aus Selbstbehauptung der ins Ursein hinausgeschleuderten Elemente des Seins bedingten Polaritäten sich vorstellen, deren Spannung zu Anziehung und schließlich zu Sammlung führt. Und damit gelangt man zur vierten Gruppe der durch den Meister offenbarten Integrationen zu den in der menschlichen Geistesgeschichte aufgetauchten Lebenserkenntnissen und Wahrheitsfassungen. Gelangt man zur Lehre von der Polarität.